Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimatlesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Geschichten eines Autors aus Regensburg beschäftigen uns heute und in den kommenden Folgen Rolf Stemmle, ein zeitgenössischer Literat, der in den frühen 1960er Jahren das Licht der Welt erblickt hat und seine Heimatstadt, ihre Umgebung und deren Menschen aufmerksam beobachtet. Zunächst galt dem Theater sein Interesse, ehe er vorwiegend schriftstellerisch tätig wurde. Lyrik, Romane, Kurzgeschichten machten ihn überregional bekannt als detailfreudigen Erzähler und Schilderer menschlicher und allzu menschlicher Begebenheiten. Hier auf BR Heimat hören Sie im Folgenden aus der Feder von Rolf Stemmle Erzählungen, die Ihre Fantasie mit Sicherheit beflügeln werden, unter dem Titel »Gurletta Steinhöfel«, Geschichten aus dem abenteuerlichen Alltag einer Regensburger Stadttaube. Es liest Christian Jungwirth.
Rätselhafte Aida. Bereits seit einer guten Stunde tappte Gurletta in der Dreimohrengasse auf und ab, unablässig ihren Blick auf ihr Lieblingscafé gerichtet, in der Hoffnung, ein Stück eines Croissants zu ergattern. Doch das Wetter war heute zu kühl, um Menschen an die kleinen Tische zu locken. Das Kaffeehausleben spielte sich im Inneren ab, zu dem Gurletta keinen Zugang hatte. Die Menschen, die an der Theke für zu Hause einkauften, trugen die Gebäckstücke in dichten Tüten an ihr vorbei. Und die zwei Paare, die der Kälte trotzten, tranken nur Cappuccino, Glühwein und Tee. Sie kamen nicht auf die Idee, Croissants zu bestellen. Es war ein Jammer. Als zum dritten Mal die verwitwete Frau Hagenbach an ihr vorübermarschierte und freundlich grüßte, überkam Gurletta die Angst, sie könnte inzwischen zwanghaft oder gar lächerlich wirken. Also brach sie ihre Observation ab und spazierte Richtung Bismarckplatz. An der Seitenwand des Stadttheaters, in der Ladezone vor dem Kulisseneingang, stand ein Lastwagen. Der Laderaum war geöffnet. Gurletta lugte aus sicherer Entfernung hinein. Ein auffallend dunkelgrüner Täuberich flatterte darin umher. Gurletta fand ihn sehr mutig, denn ihre Mutter Renata Scottini war ja einst im Laderaum eines Weinlieferwagens eingesperrt und nach Regensburg gefahren worden. Aber der Täuberich schien diese Befürchtung nicht zu haben. Mit großem Spaß zog und flog er Gegenstände, für die seine Körperkräfte ausreichten, an andere Plätze. Er zupfte eine Papierblume von einem künstlichen Baum und steckte sie in eine Kiste mit Werkzeug. Dort packte er einen kleinen Schraubenzieher, den er anschließend auf einen Rokokostuhl legte. Dann rupfte er Bänder aus einer Schachtel und schmückte damit einen Besen. Wenn ihm ein solches Kunststück gelungen war, jauchzte er zufrieden. Endlich kam ein Bühnenarbeiter aus dem Theatergebäude. Der kräftige, knochige Mann in schwarzem Overall kannte offensichtlich den Täuberich. Anstatt in Wut auszubrechen, amüsierte er sich über die Albereien des Eindringlings. Doch schließlich trieb er ihn ins Freie und schloss die Türen. Keuchend landete der Täuberich in unmittelbarer Nähe von Gurletta. Diese sah sich zu einer Reaktion genötigt. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie beobachtet habe.« »Habe ich gar nicht gemerkt«, lachte der Täuberich. Gurletta fuhr fort. »Ich hatte nur Angst, Sie könnten eingesperrt werden. Das ist schnell passiert.« Der Täuberich ordnete seine Flügel. »Keine Sorge, der Mann kennt mich und meine Späße. Der weiß, wenn er mich einsperrt, dann mache ich ihm alles voll.« Dazu kicherte er derb. Er bemerkte, dass sich der Bühnenarbeiter hinter das Lenkrad schwang. »Wir müssen jetzt aus dem Weg gehen, der fährt gleich los.« Der Motor wurde angelassen und die Räder begannen zu rollen. Der Täuberich und Gurletta wichen Richtung Bismarckplatz aus. »Ich bin Tillmann und ich wohne hier.« Dabei deutete er mit dem Schnabel auf das Theater, oben im Dach. Gurletta verwendete in Gesprächen mit flüchtig Bekannten niemals den Vornamen, erst recht nicht das »Du«. Aber dieser Tillmann zählte sich offenbar zu den Handwerkern, in deren Kreisen man sich ja gewöhnlich auf diese Weise anredet. Da sich Gurletta für seine Wohnumgebung interessierte, stieg sie auf diese Ebene herab. Zum Du konnte sie sich allerdings nicht überwinden. »Ich heiße Gurletta. Aber sagen Sie, Tillmann, hören Sie denn von Ihrer Wohnung aus die Musik?« »Ja klar«, antwortete Tillmann, »und noch mehr. Ich weiß einen Kabelschacht, über den man in den vierten Rang schlüpfen kann. Da stehen nur Scheinwerfer herum, aber wenn man sich auf das Geländer setzt, hat man einen tollen Blick auf Bühne und Musiker. Tillmann flatterte auf den Sockel der Stadtmusikanten in Plastik vor dem Hauptportal des Theaters. Gurletta fragte vorsichtig, und, gehen Sie häufig in Vorstellungen? Doch Tillmann zeigte nicht annähernd die Verzückung, die Gurletta bei diesem Thema befiel. Na ja, Tillmann sprang zurück auf das Pflaster. Ehrlich gesagt, Schauspiele kapiere ich nicht und Opern nur ganz selten, obwohl mir die Musik meistens gefällt. Ich bin ja eigentlich nur auf das Theaterdach gezogen, weil ich das Nest von meiner verstorbenen Tante übernehmen konnte. Anfangs habe ich mir ziemlich Mühe gegeben, eine kulturinteressierte, gebildete Taube zu werden. Inzwischen ärgere ich lieber die Bühnenarbeiter. Ich weiß auch nicht, was da bei mir nicht stimmt. Vermutlich bin ich einfach zu blöd für die Kunst. Aber Tillmann, das dürfen Sie nicht sagen. Wenn du unbedingt mal in die Oper willst, dann kann ich dich gerne reinschleusen. Such dir was aus. Du triffst mich meistens vorm Kulissentor. Gurletta wollte nun von ihrer großen Leidenschaft für die italienische Oper erzählen, auch von ihrer Mutter Renata Scottini, die ja in der Arena von Verona gelebt hatte, doch Tillmann flog überraschend davon, um einen Putzlappen in die Luft zu werfen, der beim Wegfahren vom Lastwagen gefallen war. Für die Oper muss man eben fähig sein, das künstlerisch Überhöhte als tief empfundene Äußerung wahrzunehmen, dachte Gurletta. Dabei streckte sie selbstgefällig den Hals. Plötzlich traf ihr Blick auf ein Plakat, das im Schaufenster beim Eingang hing. Aida stand darauf und auf einem angeklebten Zettel heute. Gurletta geriet in Aufregung. Aida! Ihre Mutter hatte immer wieder von prächtigen Aida-Aufführungen in Verona erzählt. Das Meisterwerk Giuseppe Verdis spielte im alten Ägypten. Daher sei die Bühne voll gewesen mit Pyramiden und Tempelbauten. Dazu hunderte von Sängerinnen und Sängern in bunten Kostümen. An ein traumhaftes Ballett konnte sich die Mutter erinnern. Auch an Kamele und Elefanten. Ganz zu schweigen von der Musik. Den Triumphmarsch gurrte sie oft von den Dächern und abends beim Schlafengehen summte sie gerne das Liebesduett, mit dem die Oper endet. Eine wundervoll melancholische Melodie. Gurletta musste unbedingt in die Vorstellung. »Okay«, sagte Tillmann, nachdem sie nervös zu ihm geflattert war. »Er hatte noch immer mit dem Putzlappen gespielt. Kein Problem, das kriegen wir hin. Treffen wir uns am Giebel über dem Eingang.« Die folgenden Stunden traute sich Gurletta nicht, größere Ausflüge zu unternehmen. Sie hatte Angst, sie könnte sich überanstrengen, so dass sie in der Oper zu müde sein würde, um all die Herrlichkeiten, die sie erwarteten, mit klarem Kopf genießen zu können. Als der Abend hereinbrach, putzte sie sorgfältig ihre Federn. Sie wollte, obwohl ihr die Natur nur ein überwiegend graues, schlichtes Kleid mitgegeben hatte, so gut wie möglich mit den Damen in ihren glitzernden Abendroben mithalten. Und ihren Sonnenhut setzte sie auf. Der war ein raffiniertes Detail. Wie versprochen, holte Tillmann sie an der Vorderseite des Theaters ab. Über eine lose, verschiebbare Dachschindel gelangten sie auf den Speicher. Von dort aus führte ein schmaler Schacht mit Kabelsträngen zu einem Loch in einer finsteren Ecke des vierten Ranges. Gurletta hatte Mühe, ihren Sonnenhut vor Beschädigungen zu bewahren. Wie Tillmann erzählt hatte, war dieser Bereich für das Publikum gesperrt und der Lichttechnik vorbehalten. Etliche Scheinwerfer standen umher oder hingen an Stangen, die zwischen kleinen Säulen montiert waren. Der Theatersaal, in festlichem Weiß, Rot und Gold gehalten, füllte sich soeben mit den Zuschauern. »Da, setz dich hier am Rand auf die Brüstung, aber schau, dass du im Schatten bist. Ab und zu kommen Techniker herauf und die mögen keine Tauben da heroben. Wenn die Vorstellung aus ist, schlüpf wieder durch den Schacht. Ich bring dich dann nach draußen.« »Wie soll ich Ihnen danken?« sprach Gurletta glücklich. »Keine Ursache. Wenn dir sowas gefällt.« Tillmann verschwand kopfschüttelnd im Schacht. Gurletta hüpfte an das äußerste Ende des halbkreisförmigen vierten Rangs, direkt über dem Orchester und verharrte. Sie war ein wenig enttäuscht über ihren Platz, denn von hier aus konnte sie, wenn sich der Vorhang geteilt haben würde, kaum in die Bühne hineinsehen. Auch sie selbst sollte sich nicht vorm übrigen Publikum präsentieren dürfen. Als endlich der riesige Lüster in die Höhe fuhr und die Lichter verloschen, entstanden um sie herum viele neue Schattenplätze. Goletta wagte es, auf einen mittigen Platz zu wechseln, auf einer Stange unmittelbar neben einem Scheinwerfer. Von ihr aus hatte sie die beste Sicht und von aufmerksamen Zuschauern konnte sie bewundert werden. Bald darauf schlängelte sich der Dirigent durch die Reihen seiner Musiker. Er verneigte sich, zum Publikum gewandt. Die Menge begrüßte ihn mit einem kurzen Applaus. Schließlich drehte er sich nach vorne und strich mit seiner Linken zärtlich über die Partitur, um die erste Seite zu glätten. Die Rechte mit dem Stab hob er hoch über die Musiker. Goletta hielt den Atem an. Jetzt würde sie gleich zum ersten Mal in ihrem Leben ein Orchester hören, das obendrein Musik von Giuseppe Verdi spielte. Aus den Streichinstrumenten floss eine wundervolle Melodie, samtig, fast ein wenig süßlich. Doch gerade diese Süßlichkeit ergriff Goletta zutiefst. Sie führte sie weit weg vom unerträglichen Lärm, der auf den Regensburger Gassen und Plätzen regiert. »So klingt also die Liebesgeschichte, die ich miterleben werde«, dachte sie. Der Vorhang bewegte sich. Der Blick in das alte Ägypten stand unmittelbar bevor. Goletta wurde heiß und kalt, sie schärfte ihre Augen. Aber was gab der Vorhang frei? Die Bühne zeigte ein hässliches Wohnzimmer mit Wänden aus furniertem Holz und einer grauen Couchgarnitur, so abstoßend wie die Möbel in den Werbebroschüren, die überall herumlagen. Und wenn sie in der Einflugluke ihres Turmes saß und den Hals weit nach vorne streckte, konnte sie in ein Wohnzimmer sehen, das dem Wohnzimmer auf der Bühne sehr ähnlich war. Doch das Bühnenwohnzimmer fand sie noch erheblich hässlicher. Jetzt kamen zwei Männer herein, die moderne Anzüge mit Krawatten trugen. Sie wirkten, als habe man sie eilig aus dem Publikum geholt und auf die Bühne gebeten, weil sich die wirklichen Sänger kurz vor der Vorstellung krank gemeldet hatten. Wenigstens sangen sie schön und sie wussten den Text. Was jedoch Goletta umso mehr verwirrte, denn die beiden konnten dann ja unmöglich aus dem Publikum stammen. Goletta hätte nun nicht mehr beschwören wollen, dass sie tatsächlich in Aida saß. Sie kannte ja lediglich den Triumphmarsch und die Melodie des Liebesduetts. Diese Stücke waren bislang nicht erklungen. Also konnte sie ja durchaus einem Irrtum zum Opfer gefallen sein. Womöglich besuchte sie eine ganz andere Oper oder eine Parodie auf Aida. Oder eine Quizsendung und gleich würde ein Moderator auftreten und die Leute fragen, was stimmt hier nicht? Die Musik ist von Verdi, aber woher sind die Möbel? Vielleicht wollte ja irgendjemand die Möbel in wenigen Minuten zum Kauf anbieten und man spielte die Musik nur zur Einstimmung. Goletta hielt alles für möglich. Ihr Rätseln verstärkte sich, als auf der Bühne Sekt und Bier getrunken wurden und Damen auftraten in Kleidern so ungewöhnlich, dass sie niemand in Ägypten und niemand im Zuschauerraum tragen würde. Als schließlich Soldaten in olivfarbenen Uniformen hereinstürmten, bewaffnet mit Maschinengewehren, wusste Goletta endgültig, sie war in eine Absurdität geraten. Sie beobachtete auf ihrem Platz im Schatten des Scheinwerfers fassungslos das Treiben auf der Bühne. Gelegentlich wippte sie mit dem Kopf im Rhythmus der Musik. Gelegentlich geriet sie ins Träumen, wenn sie eine Melodie umschmeichelte und in die Luft heben wollte. Bald danach holte sie jedoch ein weiteres Rätsel in das Meer ihrer Fragen zurück. Nach einer guten Stunde schmetterte ein Chor eine wuchtige Hymne. Die Sängerinnen und Sänger standen im Inneren des Wohnzimmerschranks, der für diesen Auftritt geöffnet worden war. Trompeter traten in die beiden Logen des dritten Ranges unmittelbar über dem Orchester. Sie hoben die Instrumente und bliesen den Triumphmarsch. Goletta erkannte ihn sofort und durfte nun endlich sicher sein, dass sie die Musik der Aida hörte. Von Kamelen und Elefanten, von denen ihre Mutter geschwärmt hatte, fehlte natürlich jede Spur. Stattdessen wurden unten auf der Bühne Luftschlangen durch das Wohnzimmer gepustet. Der Marsch ergriff Goletta. Sie reckte unwillkürlich den Hals und begann zu gurren, laut und unbedacht. Dass das restliche Publikum stumm und konzentriert der Musik folgte, nahm sie in ihrer Verzückung nicht wahr.
»Hab ich dich!«
zischte plötzlich eine menschliche Stimme. Und sogleich umfassten zwei kräftige Hände ihren Körper. Goletta versuchte, sich an der Stange festzukrallen, aber der Mann riss sie mit Mammutkräften an sich heran. Er wollte sie offenbar aus dem Raum tragen, doch Goletta ließ sich diese Pöbelhaftigkeit nicht gefallen. Als sich der Mann an einem Scheinwerfer vorbeizwängen musste, nutzte sie die Gunst des Augenblicks und schlug ihren Schnabel in einen seiner Finger. Der Rowdy schrie auf und Goletta kam frei. Wohin nur? Goletta floh auf die Bühne. Sie landete auf einer Kommode. Sofort wollte sich ein Soldat mit Maschinengewehr auf sie stürzen. Goletta erkannte die neuerliche Gefahr und flatterte hinauf ins Bühnenhaus. Dort entdeckte sie das Geländer einer Arbeitsgalerie. Hier war es dunkel, hier fühlte sie sich sicher. Niemand hatte wohl genau gesehen, wohin sie verschwunden war, und während der Vorstellung würde man sie gewiss nicht weiter verfolgen, zumindest solange sie nicht auffiel. Goletta saß stumm und bewegungslos, froh, auf der Flucht wie durch ein Wunder nicht den Sonnenhut verloren zu haben. Von hier oben sah sie herab auf den grauen Teppichboden und die Helme, Hüte und Perücken der Sänger. Den Fragen, die sie im vierten Rang beschäftigt hatten, ging sie nicht weiter nach. Sie war damit zufrieden, die Musik hören zu können. Beim Liebesduett, ganz am Ende der Oper, zwang sie sich, den Schnabel zu halten. Mit den Schlussakkorden schlief sie ein. Eine große Kiste wurde über den Boden gezogen. Der Lärm weckte Goletta. Der Bühnenarbeiter, mit dem sich Tillmann so gut verstand, hatte das Tor zur Gasse geöffnet und entlud soeben sein Transportfahrzeug. Andere waren gerade dabei, das Wohnzimmer abzubauen. Gleichzeitig entstand aus Stellwänden mit aufgemalten Türen und Fenstern ein anderes Bühnenbild. Goletta streckte ihre Flügel und flog hinaus ins Freie. »Ha, da bist du ja«, rief eine Stimme, als sie neben dem Lastwagen gelandet war. Tillmann hockte auf einem Topf mit Plastikblumen. »Wie war die Aida?« »Die Musik war herrlich«, antwortete Goletta, »aber das Bühnenbild und die Kostüme hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, wenn eine Oper im alten Ägypten spielt, dass man dann auch das alte Ägypten sieht.« »Von sowas habe ich keine Ahnung«, sagte Tillmann. »Ich habe bloß mal nach einer Vorstellung zwei Zuschauer belauscht, die ebenfalls das alte Ägypten vermisst haben. Dann hat ein anderer gesagt, das sei eben das moderne Regietheater. Dafür sei nicht jeder intelligent genug.« Goletta erschrak. Sofort wechselte sie das Thema. »Aber die Musik war wunderschön, wie gesagt. Als ich mitsang, wurde ich von einem Grobian vertrieben. Ich saß zuletzt oberhalb der Bühne, darum bin ich nicht mehr zu Ihnen gekommen. Ich habe mir schon gedacht, dass du einen anderen Weg gefunden hast.« Der Arbeiter brachte aus dem Bühnenraum einen Abfallkorb. Darin befanden sich die Luftschlangen, die während der gestrigen Vorstellung durch das Wohnzimmer geflogen waren. Tillmann hatte offenbar darauf gewartet. »Ich freue mich immer auf Aida«, lachte er. Er sprang vergnügt in das bunte Papierwirrwarr und schlug mit den Flügeln. »Du kannst gerne auch mal.« Als Taubenmädchen wäre Goletta hinterhergesprungen. Aber inzwischen waren ihr derartige Vergnügungen zu infantil. Nun, Tillmann schien nicht viel jünger als sie zu sein, und er war trotzdem zu einer solchen Alberei fähig. »Womöglich liegt das am Theater«, dachte sie und war sogleich schockiert über diesen möglichen Zusammenhang. Sie wollte den Gedanken nicht fortspinnen, um die Musik, die noch durch ihren Kopf zog, nicht zu verlieren. »Nein, danke«, rief sie Tillmann zu, »und nochmals herzlichen Dank fürs Einschleusen.« Tillmann johlte nur kurz. Goletta schritt vor ihr Lieblingscafé. Vielleicht ließ sich ja heute ein Croissantstück finden.
BR Heimat lesen.
Seltsam. Wenn Goletta an der Einflugluke des Goldenen Turmes saß und die Augen schärfte, konnte sie das Nest von Ludwig Obermüller sehen. Er steckt in einer Lücke zwischen zwei Bürgerhäusern, gut geschützt gegen schlechtes Wetter. Einen Meter darunter befand sich eine nahezu waagrechte Dachfläche. Wäre der Platz etwas größer, hätten die Menschen sicherlich eine Tür in die angrenzende Mauer geschlagen und einen Balkon draus gemacht. So aber war er einzig Ludwig vorbehalten. Ludwig, ein hochgeschossener und leicht vergeistigter Bursche, war der jüngste Spross der Obermüllers, die weit außerhalb der Stadt im Turm der Lukaskirche wohnten. Erst vor wenigen Tagen war er von seinen Eltern weggezogen. Herr Obermüller, der die halbe Taubenbevölkerung Regensburgs kannte, hatte ihm dieses exklusive Nest besorgt. Dessen Vorbesitzer war im Laufe des Sommers verstorben. Gurletta hatte dies von Frau Obermüller erfahren, die als Mädchen Gurlettas Nachbarin gewesen war. Und sie war es auch, die ihr Ludwig bei einer zufälligen Begegnung vorgestellt hatte. Ludwig, in schwungvoller Begeisterung für sein neues, unabhängiges Leben, zeigte Gurletta tags darauf seine Junggesellenbehausung. Gurletta war beeindruckt, denn man konnte von hier aus den gesamten Kohlenmarkt und den Rathausplatz überblicken. Nur der laute Betrieb störe ihn gelegentlich, meinte Ludwig. Hauptsächlich in den Nachtstunden, wenn Touristen und Studenten gröhlend über das Pflaster stolperten. Vor dem Ausfliegen hielt Gurletta nun jeweils inne, um hinüber zu ihrem jungen Nachbarn zu spähen. Meist war er nicht zu entdecken. Dann schlief er wohl in seinem Nest oder er vertrieb sich mit seinen Freunden die Zeit. Heute jedoch sprang er auf der kleinen Dachfläche umher. Gurletta konnte aus ihrer Perspektive nur seinen Kopf erkennen, der lebhaft auf und nieder ging. In kurzen Abständen flatterte er auf eine Zinne der Hausmauer. Hier lagen irgendwelche Gegenstände, vermutlich Zweige und diverse Fundstücke, die er mit dem Schnabel packte und nach unten zur Terrasse trug. Baute er ein größeres Nest? Gurletta rätselte. Offenbar. Sie lächelte. Ludwig hatte sich also verliebt und wollte der Glücklichen etwas bieten. Natürlich hätte Gurletta die Terrasse nun neugierig überfliegen können, aber womöglich hätte er sie dabei bemerkt. Sie wollte keinesfalls, dass er sich beobachtet fühlte. Als sie ihn am Nachmittag am roten Herzfleck beim alten Rathaus antraf, spazierte sie auf ihn zu. »Haben Sie sich schon eingelebt, Ludwig?« fragte Gurletta lauernd. Sie hoffte, er würde mit ihr eine muntere Unterhaltung beginnen und Neuigkeiten ausplaudern, vielleicht ja sogar von einer Herzensflamme erzählen. Doch er wirkte seltsam verstört und unaufmerksam. Sie waren umgeben von zahllosen Touristen. Eine Gruppe strömte soeben die Steintreppe neben dem Reichssaalgebäude herab. Eingesessene Altstadttauben wie Gurletta sind mit diesem Rummel vertraut. Sie wissen, diese Leute sind im Allgemeinen nicht gefährlich. Im Gegenteil, sie lassen, wenn sie müde auf den Stufen hocken, Brocken ihrer Imbissbrote auf den Boden fallen. Natürlich musste Ludwig eine Eingewöhnungsphase zugestanden werden, aber Gurletta fand, dass er sich verdächtig leicht ablenken ließ. Er verfiel in eine Art Trance, wenn sich ein Besucher der Welterbestadt vor die Fassade des Rathauses stellte und Fotos schoss. Erst nachdem dieser seine Kamera vom Auge genommen hatte, schien Ludwig wieder von Gurletta Notiz zu nehmen. Dann jedoch nur für einen Moment, denn im nächsten wurde er von einem Japaner mit Camcorder aufgeschreckt. Das Gespräch zwischen beiden stockte nach wenigen Wortwechseln und Ludwig verabschiedete sich mit der unglaubwürdigen Entschuldigung, er müsse noch etwas Dringendes erledigen. Ab dieser Begegnung war Gurletta in Sorge, mit dem jungen Mann könnte irgendetwas nicht stimmen. Sie sah sich gezwungen, ihren Vorsatz aufzugeben, seine Privatsphäre zu wahren. Also überflog sie mehrmals sein Haus, so oft und so tief, bis sie genügend von der Terrasse gesehen hatte. Aber ihre Wahrnehmung führte zu einem noch viel größeren Rätsel. Auf der Dachfläche lag nämlich eine Unmenge an Kleinteilen. Sie war nicht chaotisch verstreut, sondern in eine mysteriöse Ordnung gebracht. Eine Ordnung, die wohl nur Ludwig durchblickte oder, und nun befiel Gurletta Grausen, eine unbekannte Person. Zeichnete Ludwig Symbole für eine geheime Macht, die ihn beherrschte? hatte ein Verbrecher von seinem Leben Besitz ergriffen, der Schutzzahlungen erpresste, und Ludwig beschrieb auf diese Weise das Versteck, wo sich beispielsweise Regenwürmer befanden. Oder wollte der Guru einer Sekte durch diese Zeichen angebetet werden? Oder stand Ludwig gar in Kontakt mit außerirdischen Tauben, die mit wichtigen Informationen über Regensburg versorgt werden mussten? Gorlettas Fantasie war so sehr in Wallung, dass sie alles für möglich hielt. Auf jeden Fall aber, so dachte sie, um sich zum Kern des Problems zurückzuholen, ist der arme Junge in eine üble Situation geraten. Nur wenige Wochen nach seinem Auszug aus seinem Elternnest. Gorletta musste eingreifen. Mit den Eltern reden? Nein, das würde zu nichts führen, überlegte sie. Ihre Befürchtungen könnten diese zu hysterischen Reaktionen treiben, die mehr Schaden als Nutzen zur Folge hätten. Hilfe von außen holen? Nein, auch das nicht. Die Sachlage war zu vieldeutig, um exakt bei der richtigen Stelle oder Person Unterstützung erbitten zu können. Sie musste die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen, also Ludwig in ein taktisch kluges Gespräch verwickeln. Morgen wollte sie zu ihm fliegen. Der Zufall unterstützte Gorletta. In der folgenden Nacht ging Regen nieder. Als Gorletta kurz nach Sonnenaufgang hinüber zu Ludwig blickte, war er mit auffälliger Hektik am Werk. Offenbar waren durch den Niederschlag die Teile verrutscht und nun war er dabei, die mysteriöse Ordnung wiederherzustellen. Das war ein guter Augenblick, den Hebel anzusetzen. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« begann sie. Sie saß in höflicher Entfernung auf einem Schneefanggitter. Ludwig erschrak. »Nein, nein, da kann mir niemand helfen.« Er hüpfte auf die Zinne. Gorletta schien es so, als wolle er damit ihren Blick von den Figuren lenken. Die einzelnen Teile waren in der Tat stark verschoben. »Das ist aber ein schönes Bild«, fuhr Gorletta beharrlich fort. »Schade, dass es der Regen so in Mitleidenschaft gezogen hat.« »Ja, ja, wirklich, wirklich schade«, stotterte Ludwig. »Das ist aber eine spannende Idee, das Dach auf diese Weise zu schmücken.« Ludwig tappte auf und ab, guckte mal in die Ferne, mal hinüber zu Gorletta. Eine unerklärliche Erregung hatte sich in seinem Wesen breit gemacht. Endlich rief er, »Frau Steinhöfel, seien Sie mir bitte nicht böse, aber ich muss ungestört weiterarbeiten, sonst kriege ich das nicht mehr so hin.« »Was soll es denn werden?« setzte Gorletta hinzu. Doch sie merkte sofort, dass ihre Frage nicht wahrgenommen worden war. Ludwig achtete nicht mehr auf sie. Er war längst dabei, seine Zweige, Blätter, Papierstücke und Plastikteile in ihre offenbar zwangsläufige Position zu rücken. Gorletta war ratlos. Wie sollte sie Ludwig von diesem Wahnsinn abbringen? Wie konnte sie den Anlass, der ihn in diesen Wahnsinn trieb, ausschalten? Sie beobachtete den jungen Mann über den ganzen Tag hinweg. Mal lugte sie aus ihrem Fenster im Patrizierturm, mal saß sie auf dem Dach des Rathauses, mal auf einem Kamin. Ludwig schuftete pausenlos. Er flog auch nicht aus, um Nahrung zu besorgen. Irgendwann also, darauf spekulierte Gorletta, würde er entkräftet zusammensinken. Spätestens dann musste es für ihn an der Zeit sein, sein Schweigen zu brechen. In der nächsten Nacht kam es noch schlimmer. Der Regen prasselte stundenlang auf Pflaster und Dächer. Ludwigs Figuren mussten jetzt gänzlich in die Rinne gespült werden, mutmaßte Gorletta, während sie in den Regenschleier blickte. Die Häuser, zwischen denen Ludwigs Nest steckte, befanden sich irgendwo in einem Nebel aus Nässe und Dunkelheit. Erst in den frühen Morgenstunden endete der Regen. Gorletta flog zu Ludwig. Er lag bewusstlos in seinem Nest und fantasierte vor sich hin. Gorletta besorgte vom Kohlmarkt ein Brotstück. Dann flößte sie Regenwasser in seinen Schnabel. Allmählich erwachte er. Gorletta fütterte den Burschen mit weichen Krümeln. »Jetzt hat der Regen alles vernichtet«, flüsterte er endlich. »Was hat er denn vernichtet?«, fragte Gorletta sanft. »Jetzt habe ich nichts mehr für später.« Sie blickte erstaunt in sein Gesicht. »Für später. Alles ist weggeschwommen.« »Es sind doch nur ein paar Zweige und Blätter weggeschwommen.« »Alles, alles ist weggeschwommen«, er schluchzte. »Was denn noch?« Mein Kumpel Karl hat gesagt, die heben ihre Erinnerungen auf.
Wer?
Na, die Touristen vom Rathaus. Die halten alles fest, damit sie was für später haben. Aber das Schlimme ist, wir dummen Tauben haben ja keine Fotoapparate. Goletta dämmerte, in welchen Irrsinn sich Ludwig verstiegen hatte. Haben sie deshalb die Figuren gelegt? Ich musste doch irgendwie meine Erinnerungen festhalten. Das habe ich mit diesen Figuren versucht. Merkfiguren. Sonst sind sie doch gleich weg und ich habe nichts für später. Glauben Sie, Ludwig, die Touristen schauen sich die Unmenge an Fotos jemals an? Später? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ludwig horchte auf. Aber Ludwig, Sie haben gedacht, Sie machen das klüger als alle anderen Tauben. Ich bin mir sicher, ohne diesen Dokumentationszwang lebt es sich besser. Was? Ich muss das nicht alles festhalten? Nein. Welche Taube macht sowas? Und wir sind trotzdem glücklich. Ludwig begann erleichtert zu heulen. Eine schwere Last hatte sich aufgelöst.
Wirklich? Ich wollte doch nur von den Touristen lernen.
Goletta lächelte und fuhr mit dem Flügel über seinen nassen Kopf. Ab und zu können die Touristen ja ein Foto machen. Dagegen ist nichts zu sagen. Beide schwiegen eine Weile. Ich finde es gut, dass es heute Nacht so viel geregnet hat. Ludwig wusste nichts darauf zu antworten. Binnen weniger Tage kehrten seine Kräfte zurück und er wurde wieder ein witziger, hochgewachsener Bursche, der mit seinen Kumpels ausflog und Späße trieb. Goletta zog ein paar Wochen später aus einem Ständer mit Ansichtskarten eine besonders gelungene Aufnahme des alten Rathauses. Die legte sie, als Ludwig gerade unterwegs war, in sein Nest. Kurze Zeit darauf, bei einer Begegnung vor dem Hofbräuhaus, bedankte er sich dafür lachend. »Ich weiß ja eh, wie das Rathaus ausschaut.« »Ein schönes Foto. Mehr nicht«, antwortete sie. »Kann man aufheben oder wegwerfen?« Ludwig grinste.